Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Heute bei mir Ines Holzegger, Nationalratsabgeordnete, NEOS-Sprecherin für Digitalisierung und absolute Expertin in diesem Bereich. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ines, du bist zwar neu im Nationalrat, aber sicher nicht neu in der Digitalisierung. Das ist dein Fachgebiet, das ist dein Herzensthema. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, wie war eigentlich dein Weg hierher? Du bist noch recht jung, eine unserer jüngsten Abgeordneten im Parlament. Was hat dich in die Politik gebracht?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich war immer sehr politisch interessiert, habe auch immer die Nachrichten gelesen, fast schon verschlungen eigentlich. Bin aufgewachsen am Land in Oberösterreich und mein Vater war immer in der Gemeindepolitik sehr engagiert. Das war dann immer die Bürgermeisterliste und da hat man sich engagiert. Es war für mich aber schwierig, weil ich bin mit ÖVP, SPÖ, das einzige Angebot, was es da gegeben hat, nicht ganz warm geworden. Das war für mich immer, speziell bei der ÖVP, nicht verständlich, warum man gesellschaftlich so einschränkend wirken möchte. Jeder soll leben und lieben, wen er möchte. Also das war für mich nicht verständlich und ich habe es natürlich immer sehr schade gefunden, dass ich mich nicht mehr engagieren kann, aber das Interesse war schon immer da. Ich bin dann nach Wien und bin dort auf eine Gruppe Menschen gestoßen, die jungen Liberalen. Und die haben, ich habe nie genau gewusst, wie meine Ideologie ist.
Ach, ist ja noch jung, mein Gott. Ne?
Ja, eben. Und dort habe ich dann erfahren, es ist liberal, wie du denkst. Also die Dinge, die du so erzählst, das passt gut. Und bin dann so ein bisschen über die Studierendenpolitik auch in die nationale Politik rein. Mache noch immer einen kleinen Ausflug in die europäische Politik. Also ich bin aktuell die Präsidentin von LIMEC, das ist die Europäische Liberale Jugend und kann mich auch dort für so Themen Digitalisierung, Mitbestimmung von jungen Menschen auf europäischer Ebene einsetzen. Und ja, als ich dann nach einem Auslandsstudium wieder zurück nach Wien gekommen bin, habe ich in der IT-Branche gearbeitet und habe mir gedacht, Digitalpolitik, da geht noch mehr. Da ist sehr viel, was am Potenzial da ist und habe für den Nationalrat kandidiert und heute sitze ich da.
Ja, voll cool. Du sagst, das digitale Welt ist deine, da kennst du dich aus, da bist du bestens unterwegs, du kommst aus der Praxis, du weißt, wie es funktioniert. Wenn du jetzt auf Österreich schaust, von oben, wo stehen wir denn aktuell digital und wo müssen wir hin?
Ja, wir stehen gar nicht so schlecht da im europäischen Vergleich. Ich habe auch in Estland studiert und natürlich geht es noch besser. Also da braucht man sich nichts vormachen. Wir haben schon einige E-Government-Services, die super funktionieren, Wohnsitz ummelden zum Beispiel.
Also danke, dass du es gleich erklärst. Wir gehen hier nicht davon aus, dass sich irgendjemand mit deiner Materie so gut auskennst wie du.
Ja, ich habe schon ein paar Mal erklären dürfen, aber das mache ich super gerne. Genau, also Wohnsitz ummelden, Steuerausgleich, ganz was Wichtiges. Ich habe auch in Deutschland als Gegenbeispiel studiert. Da funktioniert sehr viel noch mit Papier und Stift und umständlich. Und das sind natürlich Potenziale, die man da nicht hebt, weil warum muss da eine Person das alles manuell sich anschauen? Warum kann man das nicht gleich im Digitalen die Prozesse vereinfachen und so einfach auch Menschen die Arbeit erleichtern? Weil ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wahrscheinlich schaut nicht jeder sich sehr gerne monoton Dinge an, sondern hat gerne ein bisschen Abwechslung. Und genau da schaufelt man Ressourcen frei, um sich diese Abwechslung auch möglich zu machen. Es ist noch ein bisschen ein weiterer Weg. Also da gibt es noch einige Government Services, die definitiv digitalisiert werden können.
Woran denkst du zum Beispiel?
Ich glaube, man kann die Gründung noch vereinfachen, noch digitaler machen. In Estland gibt es keinen Government-Service, der nicht digital ist. Also das,
faszinierend.
Die haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren vielleicht schon, haben sie verkündet, jetzt sind alle Services digital, also auch Hochzeit, Scheidung waren die letzten, die digitalisiert wurden. Heißt nicht, dass die Menschen nicht trotzdem noch physisch heiraten. Aber der gesamte Papierkram davor, das ist alles digital abwickelbar. Mhm. Was ich, glaube ich, in Österreich noch ein bisschen vermisse, ist dieses Mindset, Digitalisierung heißt nicht gleich, ich habe den Papierprozess und das mache ich jetzt einfach mit einem PDF oder einem Formular 1:1 im Digitalen. Mhm. Man hat da Potenzial, dass man die Prozesse zusammenschrumpft und sagt, muss man wirklich jedes Formular immer wieder und immer wieder ausfüllen oder nimmt man sich die Daten, also gibt man eine Freigabe, dass die Daten aus diesen Datenschätzen, die der Bund hat in verschiedensten Registern, dass man das einfach zusammenführt für einen Antrag. Das macht nicht nur die Datenqualität besser, das erleichtert es mir auch, dass ich nicht alles immer eingeben muss.
Das ist wohl wahr.
Ja, da haben wir noch Potenzial nach oben, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Ich möchte mit dir gerne über Bürokratie sprechen, etwas, was die Digitalisierung auch immer wieder hemmt und aufhält. Ein Schlüssel dazu könnte ja künstliche Intelligenz sein. Ist zumindest ein Werkzeug. Wo siehst du hier denn das größte Potenzial?
Wir haben es auch im Regierungsprogramm so verankern können. Da bin ich sehr stolz auch drauf, dass wir uns committed haben, Large Language Models zu verwenden in Zukunft für Government Services. Das klingt jetzt einmal ein bisschen abstrakt.
Genau, mach mal in Deutsch und in für jedermann.
Das heißt, einfach gesagt, wir nutzen künstliche Intelligenz, um Prozesse verständlicher zu machen, auch um die Verwaltungsangestellten ein bisschen zu unterstützen, weil, was man nicht vergessen darf, in den nächsten Jahren gehen bis zu 30% der öffentlich Bediensteten in Pension. Das ist ein Riesenthema, weil die Nachbesetzung wird definitiv schwierig und eine Herausforderung. Und da kann man eben, wie vorher schon erwähnt, diese einfachen Tätigkeiten von künstlicher Intelligenz unterstützen lassen, so eben auch weniger Bürokratie verursachen und dann im nächsten Schritt hoffentlich auch zum Bürger hingerichtet, dass einfache Anfragen vom Bürger, wenn es schnell gehen soll, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einfach beschleunigt werden können. Weil warum muss ich mehrere Wochen auf eine Antwort warten, wenn es einfach schneller auch ginge, nur mit ein paar technischen Hilfsmitteln?
Eine Sache, die wir verankern konnten, auch im Regierungsprogramm, ist der One-Stop-Shop. Ja. Der ist ein Geschenk für BürgerInnen, wenn er denn da ist und wenn man ihn so umsetzt, wie er auch gedacht ist. Er soll Amtswege einfach vereinfachen. Möchtest du vielleicht mal kurz sagen, wie schaut das Produkt dann am Schluss aus? Wie stellen wir uns das vor?
Genau, darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, dass wir das im Regierungsprogramm so reinbekommen haben, weil es wirklich für die Bürgerinnen und Bürger eine Vereinfachung ist. Aktuell niemand versteht, warum ich auf 4, 5, 6 verschiedenen Plattformen mich einloggen muss, wenn ich mit dem Staat kommunizieren möchte. Und die Idee von diesem One-Stop-Shop ist ein einheitliches Frontend, also eine einheitliche Oberfläche, wo ich hingehen kann, mein Anliegen anbringe und dann im Hintergrund das an die relevanten Stellen gebracht wird. Einem Bürger ist es egal, welche Stelle das dann bearbeitet. Die wollen, dass das gut und schnell funktioniert. Und genau damit kann halt dieser One-Stop-Shop wirklich punkten. Und wir haben da auch einige Dinge drinnen, was Unternehmensangelegenheiten angeht, aber auch Vereine, die wir da mit diesem One-Stop-Shop einfacher servicieren wollen. Und ich glaube, das wäre ein Riesenwurf für Österreichs E-Government-Landschaft und hoffentlich können wir dieses initiale Investment tätigen, das dann im Nachhinein viel gespart werden kann.
Du hast das gerade angesprochen, Unternehmen, für die diese digitalen Prozesse sollen sich vereinfachen, dass man da halt einfach ein bisschen unkomplizierter arbeiten kann und diesen bürokratischen Aufwand bleiben lassen kann. Welche Reformen würdest du sofort umsetzen, um hier Erleichterung zu schaffen?
Ich würde, wie schon erwähnt, sofort das digitale Gründen, nämlich komplettes digitales Gründen ermöglichen. In Estland, da war ich ganz erstaunt, als ich das erfahren habe, kann man innerhalb von 20 Minuten ein Unternehmen gründen.
Das,
ja, ja, aber da ist dieser Startup-Spirit ein ganz ein anderer. Mhm. Und man merkt es auch an der Landschaft. Dieser Unternehmergeist, der ist dort bei ganz, ganz vielen stark ausgeprägt, weil sie wissen, sie können schnell gründen. Man muss da natürlich auch im Unternehmensrecht dann einiges mitziehen und verändern. Aber alles geht schnell von der Couch aus. Ich habe eine Idee, ich habe einen Businessplan und der Staat ist einfach nur da, dass er mir das auch ermöglicht, da schnell ein Unternehmen zu gründen und dann in Wahrheit dem Wirtschaftsstandort auch zu helfen damit. Weil in Tallinn speziell, da ist eine Startup-Szene, die würde ich mir für Österreich, für Wien möglicherweise wirklich, wirklich wünschen.
Mhm. Dann lass uns doch gerne über die Unterschiede sprechen. Du bist dort gewesen, du hast dort gelebt, du hast das dort erlebt. Woran liegt es, glaubst du, dass es dort so anders läuft als bei uns? Ist das eine Mentalitätsgeschichte? Ist es, weil sie ein bisschen kleiner sind als wir? Was sind denn so die großen Unterschiede zwischen uns und Estland?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich dorthin gekommen bin. Mir ist dann erzählt worden, das hängt auch sehr viel mit der Geschichte zusammen. Also als Estland ihre Unabhängigkeit zurückbekommen haben, da haben sie nichts gehabt. Also keinen Bürokratiestaat, keine Prozesse und leider auch kein Geld. Ja, genau, man muss erfinderisch werden, man muss sich was überlegen. Und damals war dieses Ding mit den Computern noch sehr neu, aber sie haben drauf gesetzt, weil sie keine andere Möglichkeit gehabt haben, weil es billig war. Und damit haben viele Leute nichts anderes gekannt. Mhm. Und was ich sehr spannend gefunden habe, weil du auch gesagt hast, Mentalität, das ist ein bisschen eine andere Mentalität. Wir haben dort ein Mini-Forschungsprojekt gemacht. In Estland gibt es auch E-Voting und wir wollten wissen, wie es so mit der Altersverteilung ausschaut. Wer macht E-Voting? Und tatsächlich waren es sehr, sehr viele 40 plus Männer und Frauen, die gesagt haben, ja, immer E-Voting. Und speziell die, die das erste Mal wählen dürfen, die haben gesagt, nein, das erste Mal gehe ich schon in die Wahlkabine,
ja,
aber dann mache ich es online. Und das war sehr, sehr spannend, weil in Estland, vielleicht als kurzer Exkurs, wie funktioniert das E-Voting? Mhm. Ich logge mich sicher ein, gebe meine Stimme ab und bekomme dann einen QR-Code. Mhm. Mit diesem QR-Code kann ich checken, ob alles mit meinem Vote noch passt. Ich kann aber auch mein Vote noch ändern. Heißt, in Österreich zum Beispiel, wenn ich die Briefwahl abgegeben habe, it's done.
Und stell dir vor, da passiert noch was.
Genau, wenn einen Tag später ein Skandal ausbricht und sagen wir, jemand in Ibiza gefilmt wird.
Beispielsweise.
Dann kann ich die Stimme nicht mehr ändern. Mhm. In Estland ist es anders. Da kann ich die Stimme eben noch digital ändern und kann auch noch am Wahltag in die Wahlkabine gehen, weil Offline-Stimme sticht Online-Stimme. Mhm. Das heißt, die Online-Stimme wird dann weggehaut, wenn ich in der Wahlkabine bin. Mhm. Und ich kann da noch einmal mein Vote abgeben. Mir ist das immer so erzählt worden, ja, es ist wirklich einigermaßen manipulationssicher, weil selbst wenn jemand mit einer Pistole zu meinem Kopf dasteht und sagt, du musst jetzt diese Partei wählen, die Person müsste halt bis zum Wahltag dastehen und selbst dann in die Wahlkabine kommt sie nicht.
Das ist wohl wahr.
Ja, also da gibt es einige Sicherheitsmechanismen und war durchaus spannend, wie da die Mentalität hinter dem Ganzen ist.
Danke für diesen kleinen Exkurs, wirklich faszinierend. Ich möchte mit dir noch über kleine und mittelständische Unternehmen reden. Da haben wir oft mal das Gefühl, dass Bürokratie und digitale Hürden vielleicht so ein Zeitfresser sein können oder sind, oftmals sind sie es. Wie können wir denn da helfen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist speziell im digitalen Bereich, dass da einige Regulatorik, die da ist, die auch wichtig ist, abgebaut wird im Sinne von, wir haben viele Mehrgleisigkeiten. Mhm. Heißt, ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht ISO-zertifiziert wird, das heißt, dass da gecheckt wird, dass die Informationssicherheit passt, die muss jetzt noch einmal von EU-Wegen, NIS2 heißt, das ist, eine Cyber-Security-Richtlinie, noch einmal zertifiziert werden. Mhm. Und es gibt Länder, wie zum Beispiel Belgien, da wollen sie, dass diese ISO-Zertifizierung gleich auch eine Bestätigung ist. Das heißt, ich brauche nicht diese zweite Zertifizierung auch. Das hilft speziell mittelständischen Unternehmen und Kleinunternehmen, die in die Kategorie fallen, dass sie das machen müssen. Weil die Großen, die haben das und die haben auch das Kleingeld dafür. Mhm. Aber speziell die mittelständischen Unternehmen, die dann mehrere 10.000 im Jahr für extra Prüfungen ausgeben müssen, für die wäre es wichtig, dass doppelgleisige Berichtspflichten einfach fallen.
Und daran arbeiten wir.
Daran arbeiten wir, auf Hochdruck.
Ich möchte mit dir gerne über digitale Bildung sprechen. Mhm. Beginnt ja nicht erst in der Wirtschaft, sondern in der Bildung von all dem. Was braucht es denn, damit Kinder und Jugendliche wirklich fit für die digitale Zukunft werden? Was müssen Kinder heutzutage können oder lernen können?
Viele Dinge. Das ist auch das Problem im digitalen Kompetenzbereich. Heute zu sagen, in 20, 30 Jahren ist das relevant, ist super schwierig.
Absolut.
Aber genau da kommen halt Grundkompetenzen, also Medienkompetenz mit rein. Wir sehen es in sozialen Medien, wo sehr viel auch produziert wird, jetzt KI-gestützt, auch Content kreiert wird, der aktiv für Missinformation eingesetzt wird. Das ist höchst bedenklich und da muss in der Schule angesetzt werden, dass digitale Tools richtig verwendet werden. Deswegen ist es auch so gut, was jetzt mit diesem Handyverbot in den Schulen auch von unserem Bildungsminister Christoph Wiederkehr auch gemacht wird. Weil da wird gesagt, Handys, ja, aber halt zur Projektarbeit und gezielt, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie kann ich diese Tools richtig einsetzen. Und ich war jetzt auch an einer Schule bei einer Podiumsdiskussion und da hat mir die Direktorin erzählt, das ist für sie eine Riesenaufgabe, dass die Schülerinnen und Schüler dann am Ende rausgehen mit genau diesen Kompetenzen. Mhm. Weil wir wissen nicht, was in 20 Jahren im digitalen Bereich ist. Muss man noch programmieren können oder macht es die künstliche Intelligenz für einen? Aber diese kritische Denkweise, dieses kritische Hinterfragen und auch Suchen nach guten Quellen, das ist was, was, glaube ich, immer relevanter wird.
Mhm. Oft wird ja gesagt, Österreich ist bei der digitalen Transformation im Schulwesen zu langsam. Woran liegt das? Und was könnte man denn konkret besser machen? Also braucht es ein Fach? Gehört das auch zur mittleren Reife dazu? Wie stellst du es dir denn idealerweise vor?
Ich glaube eben, diese Kompetenzen, die ich schon erwähnt habe, die können mit dem Fach Leben in einer Demokratie auch mit abgebildet werden. Es werden schon sehr, sehr viele Ressourcen in die digitale Infrastruktur in Schulen gesteckt. Das kann natürlich immer mehr und besser sein. Wird auch in Zukunft, glaube ich, ein Thema sein, was ganz normal ist, wenn man eine neue Schule baut, dass dort einfach topaktuelle Infrastruktur da ist. Aber dann ist es wieder ein Ressourcenthema, was natürlich schwierig ist. Aber beim Thema Schulfach, Leben in einer Demokratie, da kann man ohne viel Budget das auch so gut übermitteln für die Schülerinnen und
Schüler. Dieses Fach wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Fach.
Ja, ist auch im Regierungsprogramm so drin.
Du setzt dich für mehr digitale Kompetenz in allen Altersgruppen ein. Was meinst du denn, was bräuchten denn Ältere, gerade Leute, die vielleicht jetzt nicht so Digital Natives sind, die vielleicht gerade da rausfallen, aber noch im Arbeitsprozess sind? Was können wir denn da helfen oder was könnten wir denn da tun?
Ich finde das super relevant, weil sehr oft in der Politik, auch in letzter Zeit, auch beim Wahlkampf, wird sehr viel Angst geschürt vor der digitalen Welt. Mhm. Und ich verstehe es, dass viele auch ältere Menschen dann sagen, puh, also da bleibe ich lieber weg und möchte mein Recht auf analoges Leben haben. Mhm. Das bestreiten wir gar nicht. Aber ich glaube, die Aufgabe der Politik muss sein, diese Angst zu nehmen. Und wie schon vorher erwähnt, in Estland, die ältere Bevölkerungsgruppe hat auch die Vorteile gesehen, hat auch gesehen, da spare ich mir das, dass ich ewig lang in einem Amt sitze. Ich kann das durchaus einfach alles schnell abwickeln, wenn ich weiß, wie. Und da gibt es auch international einige echt tolle Projekte, auch national. Aber international fällt mir ein, da so Kooperationen mit Unternehmen, die auch in der digitalen Branche sind. Ich glaube, Norwegen war es oder so. Da sind sie in ein Altersheim gegangen und haben den Bewohnerinnen und Bewohnern gezeigt, wie kann ich mit einem Tablet, mit einem Laptop umgehen, dass ich die Enkel anrufen kann, dass ich so meine Basic-Sachen machen kann und einfach die Angst nehmen. Ich glaube, es ist noch sehr oft mit Scham behaftet, wenn ich sage, ich kenne mich dort nicht aus. Was es aber nicht sein sollte.
Also es entwickelt sich so schnell, da kann man sich, es ist gar keine Zeit zum Schämen.
Also teilweise wenn ich mir so die sozialen Medien und Trends anschaue, denke ich mir auch so,
ist schon wieder, ist was an mir vorbeigegangen. Voll.
Genau. Aber da ist die Politik wirklich gefragt, dass die Generationen gemeinsam an einem Strang ziehen und das gemeinsam erarbeiten.
Reden wir über etwas, wo du sagst, also ist jetzt nicht dein Ding persönlich, aber du kennst die Vor- und Nachteile davon. Reden wir über E-Sports. Erklär kurz, was E-Sports ist und welche Chancen wir dadurch eigentlich haben.
Ja, du hast schon richtig gesagt, ist sicherlich nicht mein Kernthema, aber ein Thema, was ich schon sehr wichtig finde, dass es auch ein bisschen mehr Beachtung findet im politischen Diskurs. Wir haben es im Regierungsprogramm verankert, dass da mehr Förderung und Sichtbarmachung von E-Sports passiert. Was ist E-Sports? Das, wenn man gar nicht drinnen ist, dann verwundert das. Aber es sind extra Computerspiele, wo es nicht darum geht, dass ich einfach nur Glück haben muss, sondern das sind strategische Spiele, ein bisschen vergleichbar mit Schach, würde ich sagen, vom Sportcharakter. Aber das füllt international Stadien. Meine Vision wäre, dass wir Österreich als E-Sport-Standort ein bisschen attraktiver machen, weil die Leute, die das machen, die sind zumindest IT-affin. Und da haben wir einen großen Bedarf in Wien. Wir haben jetzt auch viele Initiativen, um Fachkräfte nach Österreich zu holen. Und warum nicht auch diese Art einmal probieren? Und ich glaube, mit E-Sports haben wir da einen Hebel, der zumindest, den man ausprobieren könnte.
Ja, das ist zumindest mein kulturelles Highlight hier.
Ja, also die Stadien, die da gefüllt werden, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, welches Fußballspiel ist da? Nein, das sind Leute, die da strategisch E-Sport spielen.
Ja, ist es ja nicht. Und das sind ja auch die Streamer und so weiter. Mhm. Also ist es nicht zu unterschätzen, was die für eine Anziehungskraft haben.
Ja.
Hast vollkommen recht. Wir haben gerade über E-Sports gesprochen. Etwas, wo zumindest auch mal Frauen so ein bisschen sichtlicher sind oder immer bekannter oder prominenter werden. Aber generell Frauen und Technik ist schon ein Thema, Gott sei Dank eines, was immer größer wird.
Ja, ich komme ja selber aus der Technik, aus der IT und es ist leider noch immer so, dass da nicht so viele Frauen arbeiten, aber ist für mich eine große auch Aufgabe, da mehr Awareness zu schaffen, wie toll der Beruf ist, dass man, auch wenn man nicht vielleicht in eine HTL gegangen ist, dass man trotzdem dann noch, bei mir war es ja auch der zweite Bildungsweg, nachdem ich Lehramt studiert habe, dass man trotzdem noch ein IT-Studium machen kann, dass man dann da einen Arbeitsplatz hat, einen Bereich hat, der super zukunftssicher ist. Ja, es gibt da noch viel zu tun, speziell was die Vorbilder auch angeht, wird es aber immer mehr und das freut mich wirklich.
Und du bist eines davon.
Ich gebe mein Bestes, aber ja.
Wenn ich an mutige Unternehmerinnen denke, dann sind das oft Startups, die aber in der Digitalisierung vorangehen. Wo können wir sie dann besser unterstützen, damit Innovationen nicht an Finanzierungs- oder Regulierungsfragen scheitern?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, die Themen, die sich durchziehen, vom einfachen Gründen, vom Schauen, dass keine Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Reporting-Pflichten da sind, schauen, dass auch Risikokapital ein bisschen besser akzeptiert wird in Österreich, weil viele dann doch eher noch vorsichtig sind, traditioneller sind, was Investieren angeht und da halt einiges an potenzieller Finanzierung für Startups leider nicht getätigt wird. Mhm. Und wir sehen, viele mit großartigen Ideen gehen dann ins Ausland. Und das ist ein riesen Verlust für Österreich. Muss uns zu denken geben, dass wir da einfach bessere Wege finden müssen, wie man Startups finanzieren kann.
Mhm. Digitalisierung bringt nicht nur Vorteile, sondern vielleicht auch, es bringt auch Nachteile. Und es gibt ein Phänomen, das heißt Fake News, das ist Deepfake. Vielleicht möchtest du kurz erklären, was das ist. Jedenfalls schürt das Ängste. Wie können wir denn da gesellschaftlich dem Ganzen begegnen und was kann denn die Politik tun, um uns davor zu schützen?
Das ist ein Thema, was in Zukunft oder auch jetzt schon absolut demokratiegefährdend ist. Das ist eine teilweise sehr, sehr koordinierte Streuung von Falschnachrichten über soziale Medien, teilweise mit Bildmaterial, was mit künstlicher Intelligenz geschaffen worden ist. Ich habe es selbst auch schon beim Straßenwahlkampf erlebt, dass Leute mir Dinge gezeigt haben oder auf Dinge angeredet haben, die absolut falsch sind und mit 2-3 kurzen Recherchen auch widerlegbar sind. Mhm. Aber wenn Menschen das einfach nicht hinterfragen oder nicht die Möglichkeit haben, das kritisch zu recherchieren, dann schürt das einfach Angst und im Gegenzug gehen die Leute dann eher zu den Extremen, die einfache Antworten haben, die aber nicht immer gut sind für unsere Gesellschaft, die nicht immer gut sind für die Wirtschaft. Mhm. Und das muss uns sehr zu denken geben. Ich halte es für hochgefährlich, dass die großen Plattformen jetzt aufgehört haben, Fact zu checken. Also früher hat zumindest damals noch auf Twitter, das hat Elon Musk dann schnell abgedreht, dass da eine Box unter Falschnachrichten positioniert wurde, dass man das vielleicht selber noch einmal extra recherchieren sollte. Jetzt nach der Machtübernahme von Trump hat Meta nachgezogen und da braucht es, das geht über Österreich hinaus, da braucht es eine europäische starke Antwort. Wir haben die Werkzeuge, wir haben den Digital Services Act, der verbietet, dass da illegale Inhalte auf Plattformen gestreut werden und da auch die Plattformen in die Pflicht nimmt. Aber es braucht vor allem eine Möglichkeit und Präzedenzfälle, dass da auch was gemacht wird, weil aktuell scheint's
es ist ein Nirvana, Nowhere
Land. Genau,
Land.
Genau. Und wenn da nichts gemacht wird, dann glaube ich, haben wir in ein paar Jahren für unsere Demokratie wirklich große Probleme.
Mhm. Du sprichst es schon an, Desinformation. Das ist ein großes Thema, über das ich gerne noch mit dir reden möchte in sozialen Medien. Wir haben jetzt als Gesellschaft die Möglichkeit, das zu erkennen oder eben nicht anzuerkennen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sowas erkenne? Wohin wende ich mich denn jetzt, wenn ich sehe, okay, gut, das muss absoluter Schwachsinn sein?
Es gibt verschiedene Meldemechanismen, die Plattformen haben müssen. Mhm. Die haben sie auch. Wenn das Ganze aber nicht bearbeitet wird oder von den Plattformen einfach ignoriert wird, dann gibt es eben durch den Digital Services Act die Möglichkeit, das auch weiter zu spinnen. Und da sind sehr, sehr hohe Strafen vorgesehen, wenn nicht innerhalb von einer gewissen Zeit diese Falschinformation vom Netz genommen wird. Das muss halt umgesetzt werden und wir wissen leider, dass es manchmal langsam geht, aber ich bin optimistisch, dass beim Thema, was so viele demokratische Staaten in Europa betrifft, dass da eine gemeinsame Anstrengung getätigt wird, dass die Plattformen in die Mangel genommen werden.
Wir müssen uns zumindest wehren.
Ja.
Ich möchte mit dir gerne noch über Datenschutz sprechen. Das ist ein großes Thema und gerade wenn es um KI und Big Data geht, wie finden wir denn da die richtige Balance zwischen Innovation und dem Schutz von unserer Privatsphäre?
Gute Frage. Es gibt einige auch tolle Forschungsprojekte, wo synthetische Daten verwendet wird für, sei es medizinische Bereiche, aber auch im Städteplanung und überall, wo man halt dann schauen muss, ist es wirklich notwendig, tatsächliche Personendaten zu verwenden. Da gibt es noch einiges zu tun, aber ja.
Ist ein Leitthema.
Ist ein Leitthema.
Ja, wenn man jetzt vor allem an die Faxgeschichte denkt, kurz zur Einordnung, heute ist der 1. April 2025. Ja. Wer weiß, was passiert bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts, aber das war zumindest zuletzt so ein großes Thema. Wenn es nach dir ginge, würde das anders ausschauen. Nein, auf jeden Fall nicht. Was müsste sich denn ändern, wenn du das sozusagen selbst in die Hand nehmen könntest? Wie würde das aussehen?
Für mich ist ganz zentral, dass die einzelnen Systeme von Gemeinde, Landesebene, Bundesebene, dass die gut miteinander funktionieren. Und das ist auch ein großer Punkt, warum manche Systeme einfach aktuell noch nicht funktionieren, warum ich meine Gesundheitsdaten mit der E-Card von einem Bundesland ins andere teilweise auch, warum die nicht abrufbar sind. Das sind viele Ressourcen, die da nicht richtig verwendet werden, einfach nur, weil die Schnittstellen nicht miteinander kompatibel sind.
Das heißt, das wäre das, wo du mal ansetzen würdest.
Da würde ich auf jeden Fall ansetzen, weil es Ressourcen spart und für Bürgerinnen und Bürger, würde ich sagen, zumindest nicht erkenntlich ist, warum da eine Gemeinde eine Schnittstelle hat und ein Land dann eine andere und die nicht miteinander gut kommunizieren können.
Dann Ines, schön, dass du da warst. Wir freuen uns noch viel von dir zu hören.
Dankeschön, danke für die Einladung.